Folge 145, liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, nachdem ich halbwegs wieder unter den Lebenden bin. Diesmal musste mein Podcast-Partner Wally Dalil Masur etwas Geduld mit mir haben, der gerade in seiner Wohnung auf Menorca sitzt. Hallo Wally.
Hi Yannick, was für Wohnung? Ich habe gesagt, das ist mein Hotelzimmer, was hier vom Turnier gestellt wird.
Sieht aus wie eine Wohnung.
Ja, ist aber ein kleines Hotel. Und leider habe ich noch keine Wohnung auf Menorca, auch wenn mir die Insel auf den ersten Blick sehr, sehr gut gefällt. Ja, also etwas ruhiger als Mallorca, ein bisschen naturbelassener. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Wetter ist natürlich auch ein bisschen besser als in Deutschland.
Ja, es geht. Es ist in Ordnung hier. Hier im Rheingau ich habe heute 16 Grad und Sonne. Aber das wollte ich schon immer mal machen in dem Podcast. Ich wollte mal zitieren den legendären Aussatz des ehemaligen Aufsichtsratsmitglieds vom großen Fußballclub 1. FC Kaiserslautern, Wieschemann, der in einer ganz heiklen Phase 2002, wo Lautern am Abgrund stand vor der Insolvenz und Abstieg und Steuerhinterziehung und was hast du nicht alles gesehen, im Doppelpass saß und den legendären Satz sagte, wir haben alle ein Defizit an Durchblick. So fühle ich mich gerade ein bisschen. Ich hatte schon wieder vergessen, dass du gesagt hast, dass das ein Hotelzimmer ist. Ich möchte euch vorwarnen, ich komme gerade aus einer für meine Verhältnisse relativ starken Grippe. Ich musste Wally zweimal absagen, dass es keinen Sinn gemacht hat, weil ich noch so Reizhusten hatte und so. Ich krieg das eigentlich, ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen ist, aber ich krieg eigentlich so Grippe relativ schnell in den Griff mit. Da lacht mich Daniel immer aus, weil ich ihm dann immer sage, was ich alles nehme, der Anti-Doping-Kämpfer. Aber mit Kripostat und sonstigen Mitteln komme ich eigentlich ganz gut über die Runden oder Paracetamol und dann bin ich nach 2-3 Tagen eigentlich wieder am Start.
Und kannst weil ich auch arbeiten währenddessen muss. Noch arbeiten.
Ja, ich muss ja, verstehst du, ich krieg ja kein Geld. Ich kann mich nicht einfach krank melden und so, wenn ich so Schichten habe für Auftraggeber, bekomme ich das Geld nur, wenn ich sie antrete und relativ wenige Sachen, wo das Geld dann trotzdem überwiesen wird, wenn ich gar nicht am Start bin.
Das ist bei den Tennisspielern auch so, wenn die das Turnier nicht spielen und verletzt rausziehen, werden die auch nicht bezahlt. Das ist halt das Schicksal der Selbstständigen.
Ja, wir sind ja auch beide, das sage ich ja immer, wir sind beide eigentlich, beide selbstständig in unserem jeweiligen Gebiet. Klar, da haben wir schon Parallelen. Aber ich wollte es nur mal vorschieben. Also ich rede ja vielleicht sowieso ab und zu mal wirres Zeug. Wenn das heute noch mal ein bisschen deutlich herauskommt, möchte ich es bitte auf meine Krankheit schieben. Aber ich bin richtig froh, dass wir wieder eine Folge aufnehmen können, Wally. Und wir wollen auf jeden Fall Miami kurz recappen, zumindest die Sieger. Mensik natürlich, der nächste überraschende Sieger. Das, was du vielleicht ein bisschen angedeutet hast, dass vielleicht wieder die beiden gleichen Sieger zu besprechen gibt, hat nicht geklappt. Da habe ich mich ja auch in den Wind gestellt, gesagt, auf keinen Fall. Die sind relativ früh ausgeschieden. Wenn ihr da nochmal nachhören wollt, in Folge 144 haben wir die beiden SiegerInnen von Indian Wells ausführlich besprochen und Insights gegeben. Wir wollen das heute bei Miami machen. Währenddessen die Sandblatt-Saison, das ist immer der schönste Part des Jahres für mich als Tennisreporter. Ich liebe die Sandblatt-Saison, vor allem die europäische, doch auch sehr mit dem Herzen, während die losgegangen ist. Jetzt ist zwar gerade noch Marrakesch, die Topspieler bereiten sich schon in Monte Carlo vor. Wir haben bald die deutschen Turniere Indoor bei den Damen in Stuttgart. Übernächste Woche geht die Quali los am Wochenende und in München. Das aufgestockte, nun auf 500, ATP 500 aufgestockte Turnier in München, die BMW Open. Da bin ich auch sehr gespannt, Wally, wie das so jetzt abgegradet abläuft. Und ja, wir wollen aber Miami-Sieger besprechen und vor allem noch mal ein bisschen PTPA. Die haben ja die Touren und die Slams verklagt vor 2 Wochen und da wollen wir noch ein bisschen Aufklärung leisten. Wie geht's dir, Wally?
Sehr gut soweit. Zur PTPA hast du mir jetzt hier in der Vorbereitung nochmal kurz was geschickt von der L'Equipe aus Frankreich, dass jetzt auch die Top-Spieler und Spielerinnen Top 20 einen Brief verfasst haben und an die Grand Slams geschickt haben und für mehr Preisgeldausschüttung, einen höheren Anteil am Preisgeld plädiert haben. Bin ich gespannt, was du dazu sagst. wie du das einordnest.
Wollen wir mit dem Sportpolitischen anfangen heute mal? Fangen wir mit der PTPA an oder ja, wie möchtest du anfangen? Ja, komm, dann machen wir es nämlich. Weil dann bringen wir erstmal alle auf den gleichen Stand. Du hast jetzt die neueste Entwicklung genannt. Ich fange nochmal von vorne an. Die SZ hat in einem Kommentar zu der Klage der PTPA geschrieben, die Klage der Spielergewerkschaft als Überschrift, die Klage der Spielergewerkschaft PTPA ist ein frontaler Angriff auf das etablierte Tennissystem. Um mal alle abzuholen, habe ich hier ein bisschen was zusammengefasst, mal ganz vorne angefangen. Die PTPA wurde ja 2020 gegründet, Frontmann Novak Djokovic und Vasek Pospisil, ehemaliger Wimbledon Doppelsieger, kennt ihr natürlich als Tennis-Freaks. Das ist eine Interessenvertretung, unabhängig der Tennistouren, für die besten 250 SpielerInnen auf der WTA und ATP-Tour, sowie den besten 100 in den Doppel-Weltranglisten. Und die PTA hat sich eigentlich mal zum Ziel gesetzt, im Namen der Tennisspielerin effektiv zwischen den Interessengruppen zu vermitteln. Es ist aber so abgelaufen, Wolli, die letzten Jahre, dass nach anfänglicher Euphorie und auch Djokovic, der sich immer so geäußert hat, haben sie es nie wirklich geschafft, so einen Tisch zu einen Stuhl zu bekommen, im übertragenen Sinne, an den Tischen der Entscheidungsträger bei der ATP, bei der WTA und bei den Grand Slams. Es gibt ja, das wisst ihr, eigene Spieler, es gibt Spielervermittler bei der ATP, da sitzt zum Beispiel Alexander Zverev ja auch drin und so weiter, die mit den Touren zusammenarbeiten. Und die PTPA hat das nie so richtig geschafft, da Gehör zu finden. Und dieser Prozess jetzt, diese Klage, kam so ein bisschen aus dem Nichts. Wie hast denn du davon erfahren, Wolli?
Ich habe es aus den Medien erfahren.
Und also es gab nicht irgendwie ein Rundschreiben auch an Spieler
es wurde immer wieder mal kommuniziert, dass da ja was Großes bevorsteht von Seiten der PTPA, dass sie im Hintergrund arbeiten, dass Spieler Geduld haben sollen, dass sie an einer großen Sache arbeiten, und das kam dann auf einmal wie so eine Bombe rein. Man hat es ja auch im Nachhinein gehört, dass Topspieler darauf angesprochen auch nichts davon wussten, dass jetzt so eine große Klage in dem Umfang und mit den Inhaltspunkten kommt. Und auch der Co-Founder Djokovic dann nicht vollumfänglich hinterstand. Und grundsätzlich wirft das ganze Konstrukt der PTPA so löblich die Herangehensweise und irgendwie die erste Interessensbekundung, Spielerinteressen stärker zu vertreten, auch ist schon noch einige große Fragezeichen auch aus Spielerkreisen auf, weil es für mich jetzt auch nicht wirklich greifbar ist, was es genau ist. Und deswegen wundert mich es auch überhaupt nicht, bei allen Bemühungen und aller Professionalität in den Strukturen, die diese Organisation ja inzwischen hat, auch durch die finanziellen Mittel, nicht, dass sie nicht an einem Tisch sitzen mit der ATP und im Board irgendwie eine Stimme haben, weil
Board war das Wort, was ich eben gesucht habe. Das sind der ATP Players Council.
Ja, genau. Weil sie ja auch gar nicht darlegen können, wen sie genau vertreten, wer Mitglied ist und in welchem Umfang überhaupt Interessen von jeweiligen Spielern so nach vorne und vorangetragen werden. Auch in der Klage sind sicherlich grundsätzlich einige Punkte, mit denen fast alle Spieler einhergehen würden, und einige Punkte, die in der Formulierung auch so sind, dass, glaube ich, auch viele Spieler sagen, ja, also so muss man das jetzt nicht schreiben. Es ist schon sehr, sehr aggressiv formuliert und nicht neutral.
Das hat übrigens auch Djokovic gesagt als Frontmann. Der hat gesagt, als er dazu befragt wurde auf der Pressekonferenz, dass er hinter einigen Sätzen aus der Anklage die Sprache sehr harsch findet. Und wenn das schon von dem Frontmann kommt, da siehst du, dass das halt auch irgendwie so nach vorne gepresst wurde. Du hast jetzt schon sehr viel analysiert. Lass uns doch mal kurz die Anklagepunkte besprechen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5. Die hat der Telegraph auch am 18. März aufgeschrieben. Einmal Suppression of Rival Tournaments by the Tours. Fixing of Prize Money, so that Tournaments cannot offer more than a specified amount. Drittens, Use of Ranking Points to discourage Players from appearing in rival events, including the Olympics. Da haben die jetzt Olympische Spiele genannt, um mächtig zu wirken. Aber es geht auch darum, dass die SpielerInnen keine Showturniere oder Preisgeldturniere spielen können, während sie bei Masters-Turnieren sind oder in der Nähe von Turnieren sind. Das ist vertraglich verboten. Viertens, an exhausting 11-month schedule with hardly any downtime, also die lange Saison, die ja auch oft kritisiert wird. Und letztlich, der letzte Punkt, regular scheduling overruns, which result in matches being played in the small hours of the morning, also sehr späte Ansetzung etc. Der wichtigste Punkt ist aber, glaube ich, der Punkt des Preisgeldes. Da gibt es ja zahlreiche Statistiken im Vergleich zu NFL, zu NBA, der Premier League, dass der Revenue, der an die Profispielerin ausgeschüttet wird, im Tennis, prozentual deutlich niedriger ist als in anderen Sportarten. Also bei der NBA sind es zum Beispiel mehr als ein Drittel bis zu 50% der Einnahmen der NBA, die an die Spieler ausgeschüttet werden, und im Tennis sind es unter 20%. Also ich habe da zuletzt mal von 18% gelesen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, diese Punkte in der Klage werden halt jetzt nicht von den Top 250 geschlossen unterschrieben, unterstützt, sondern nur von einzelnen Spielern. Und bei den letzten Masters-Turnieren haben sich auch Spieler überrascht gezeigt. Zum Beispiel Carlos Alcaraz hat das von sich gewiesen. Der wurde vorher nicht informiert. Alexander Zverev hat versucht, politisch korrekt zwischen den beiden Stühlen hin und her zu argumentieren. Dadurch, dass er ja im Players Council sitzt, ist keine leichte Aufgabe für ihn. Das hat er aber ganz anständig gemacht, kommunikativ, hat sich da weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwie krass positioniert. Und wie gesagt, selbst Novak Djokovic hat halt gesagt, dass er mit Teilen der Anklageschrift so nicht einverstanden ist. Und so kannst du natürlich keine Einheit zeigen. Und jetzt im nächsten Schritt hat die L'Équipe, wir nehmen auf am Donnerstag, den 3. April, am Mittwoch, den 2. April, hat die L'Équipe veröffentlicht, dass jetzt, unabhängig von der PTPA Quali, alle Top 20 SpielerInnen, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, an die Grand Slams geschrieben haben und eine signifikante Erhöhung des Preisgelds gefordert haben. Was sagst du dazu?
Ja, und in dem Artikel stand auch noch, dass die Preisgeldverteilung für die bevorstehenden French Open, also mit Blick auf die French Open, halt auch ja dann mit Spannung erwartet wird, ob sich da dann irgendwie schon eine Reaktion zeigt. Das Preisgeld wird immer in den Factsheets, so nennt sich das, gezeigt. Da steht dann in den Turnierinfos, wo du da die Angaben zum Hotel, zum Supervisor, die Bälle, alles, was du an Infos brauchst fürs Turnier, findest du in diesem Factsheet, und dort wird auch das Preisgeld für die jeweilige Runde mit eingegeben. Und das Factsheet wird halt regelmäßig aktualisiert, das heißt zur Meldung ein paar Wochen vorher hast du natürlich schon die Basisinfos, wann das Turnier stattfindet und so. Ich meine, bei den Grand Slams ist es ja eigentlich eh immer die gleiche Woche. Aber die Zeilen vom Preisgeld sind dann meist noch frei. Und teilweise war es so, dass zwei Tage vor Quali-Start offiziell niemand wusste, wie viel Preisgeld es gibt. Also man wusste eigentlich zu 99% aus der Vergangenheit, es wird nicht weniger sein als im Vorjahr. Das heißt, es ist natürlich auch eine große Vertrauensbasis da, und irgendwie wissen alle Spieler, wenn sie an den Turnieren teilnehmen, dass so und so viel Preisgeld verdient wird. Ja, aber die genauen Zahlen standen teilweise einige Tage vor Quali-Start noch nicht mal fest. ja, keine Ahnung, warum das immer so lange gedauert hat, aber ich wollte nur noch mal kurz drauf eingehen, weil in dem Zeitungsartikel halt auch stand, dass die Preisgelder circa einen Monat vor Turnierbeginn veröffentlicht werden. Und ja, teilweise war es dann halt ganz, ganz kurz vor Quali-Start. Und ich glaube, also meine erste Reaktion ist, dass ich nicht glaube, dass das jetzt zu einem signifikanten Zuwachs führt. Ich kann mir vorstellen, dass weiter moderat angehoben wird, also im einstelligen Prozentbereich. Aber auf diesen Brief hin kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da irgendein Grand Slam, speziell jetzt French Open, erstmal irgendwie aus der Deckung wagt und da jetzt groß drauf eingehen wird. Ja, ich bin gespannt, ob es überhaupt irgendeinen Effekt hat, dieser Brief, weil bei der PTPA geht es ja auch darum, mal die Spieler zu vereinen und geht auch darum, dass das einzige Druckmittel, was wir haben, ist halt der kollektive Streik, der kollektive Boykott von Events, weil ja, sonst bleibt uns eigentlich nichts anderes, was wir als Druckmittel haben. Und da würde ich
sagen, zum Beispiel, dass sowas nie zustande kommen würde, weil die Tennisprofis so unter sich zu uneins.
Ja, darum geht es ja auch. Darum geht es ja auch, dass es nie dazu kommen wird, weil es bei 100 Spielern 100 unterschiedliche Beweggründe gibt, jetzt auf dieses Turnier verzichten zu können oder eben nicht. Einfaches Beispiel, wenn es irgendwie dein letztes Turnier ist, dann wirst du halt auch sagen, okay, nee, also jetzt habe ich 20 Jahre nicht boykottiert, also jetzt nehme ich nochmal das Preisgeld mit und spiele das Turnier. Aber das letzte Turnier werde ich jetzt sicher nicht jemand sein, der boykottiert. Und deswegen, da gilt es dann halt wirklich, die eigenen Interessen hinten anzustellen. Und der Nächste hat einen, keine Ahnung, Riesenkredit vom Haus und braucht halt das Geld in 3 Monaten. Also du wirst nie 100 oder 250 Spieler mit Quali unter einen Hut bekommen. Und
aber ja, gerade das macht es so schwierig. Gerade deswegen finde ich es zumindest deutlich substanzieller, wenn jetzt die Top 40 der Welt, also 20 bei den Damen, bei den Herren, geschlossen sowas fordern. Die L'Équipe hat es übersetzt ein bisschen, dass es auf jeden Fall ein Cringe-Gefühl hinterlassen wird bei den Verantwortlichen, bei den Grand Slams. Und es ist natürlich, Wally, auch immer eine Sache der Perspektive. Wir hatten ja eben schon ein paar Zahlen angedeutet, ne? Also wenn man als Außenstehender immer die Preisgeldzahlen der Grand Slams sieht, dann ist das ja schon wahnsinnig viel Geld. Und wir auch in unserem Podcast haben wir immer das Narrativ, wenn du es zu den Grand Slams in die Hauptfelder schaffst, 4-mal im Jahr, hast du ja schon einen Betrag brutto über 200.000 US-Dollar, der dir das Jahr finanzieren kann. Also, dass du eigentlich so bis zu dem Cut bei Grand Slams gut vom Profi-Tennis leben kannst. Trotzdem ist es eine Sache der Perspektive und wir hatten das ja eben angesprochen. Also, ich nenne mal Zahlen nur von den French Open. Die French Open haben eingenommen bzw. umgesetzt 338 Millionen 2024. Von den 338 Millionen, Wolli, wurden 53,4 Millionen an Preisgeld ausgeschüttet. Das ist etwas weniger als 16%, also nochmal 2% weniger von den 18%, von denen ich eingangs gesprochen habe, der im Durchschnitt an die Profispieler ausgeschüttet wird. Ja, der Sieger bei den French Open kriegt ein bisschen was über 2 Millionen brutto. Und erste Runde habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Weißt du es? 60.000 brutto, sowas rum? 55.000?
Ich würde jetzt fast sagen, ein bisschen mehr. Ja, aber ich hab nicht nachgeschaut, weil es ja jetzt auch noch nicht.
Ist jetzt auch nicht schlimm. Ist jetzt auch nicht schlimm für den Punkt. Ja, ja, ist jetzt auch nicht schlimm. Ich rede jetzt auch vom letzten Jahr, aber ist jetzt auch nicht schlimm für den Punkt, den ich mache. Das heißt, es ist natürlich sehr, sehr viel Geld. Aber im Verhältnis zu dem, was die Grand Slams einnehmen, sind es nur 16%. Und genau das ist der Hauptpunkt, den jetzt diese Top 20 Spieler fordern. Aber das ist auch der Grundsatz dieser ganzen PTPA-Klage. Hey, wir wollen uns eigentlich mehr wertgeschätzt fühlen. Und Wertschätzung im Profi-Tennis, Wolli, bedeutet sehr oft Kohle.
Es ist ein im Geschäft. Fußball auch so. Von fehlender 100%. Wertschätzung spricht, dann kriegt er zu wenig Gehalt oder hat nicht genug Angeboten bekommen für seine Verlängerung.
Also alle Top-Sportarten, die Aufmerksamkeit erzeugen, sind ein Geschäft. Jeder, der dir was anderes erzählt, erzählt dir ein Märchen. Klar, es gibt immer auch innerhalb dieses Geschäfts märchenhafte Stories. Deswegen lieben wir ja auch alle Spitzensport. Jetzt erst die Woche gesehen, Arminia Bielefeld schlägt Bayer Leverkusen. Als Drittligist zieht ins DFB-Pokalfinale ein mit dem exorbitant niedrigeren Etat. Spielt, wenn sie jetzt noch gewinnen würden, nächstes Jahr international. Märchenhafte Story. Die Alm ist ausgerastet. Männer, die weinend sich in den Armen liegen, ganz toll. Und diese märchenhaften Geschichten gibt's ja auch wöchentlich im Profitennis. Deswegen lieben wir das ja auch so. Wir haben letzte Woche über Newcomer gesprochen. Wir werden gleich über Newcomerinnen sprechen, die das Geschäft so toll machen. Aber innerhalb dieses Geschäfts geht schon ganz schön zur Sache. Und am Ende des Tages geht es um die Kohle. Und wenn da 40 Spieler vereint was fordern, hat das schon mehr Substanz als das, was die PTPA jetzt gemacht hat. Das ist der Punkt, den ich nochmal machen wollte, Wolli.
Ja, aber mehr Substanz, weil sie halt mit dem Gesicht und quasi einer Unterschrift dann auch dahinter stehen und du weißt quasi, wer dein Gegenüber ist und mit wem du sprichst. Bei der PTPA, wenn du denen jetzt einen Sitz im Board gibst oder im Council mit den Turnieren und Spielern sprechen lässt, du weißt eigentlich, wie gesagt, gar nicht, wer dahinter steht. Das ist, blöd gesagt, eine maskierte Person. Und du hast niemanden, den du irgendwie dahinter identifizieren kannst. Und deswegen hat es mich, wie eingangs gesagt, auch nicht wirklich gewundert, dass sie da keine realistische Chance hatten, da eine Stimme zu bekommen und von der ATP auch auf Nachfrage hin wirklich so ernst genommen zu werden, dass sie damit einbezogen werden.
Ich habe bei den French Open 2021, so lange ist das schon her, virtuell, das war während der Pandemie, Novak Djokovic damals für eine Sportschau-Geschichte über die PTPA was gefragt und wie lange er glaubt, dass dieser Prozess brauchen wird, bis die wirklich Bedeutung haben. Und dann hat er von 1 bis 2 Jahren gesprochen. Jetzt sind wir 4 Jahre später. Für mich ist die PTPA auch nicht so sehr greifbar, nicht nur wegen des Chefs, zu dem wir vielleicht gleich kommen, aber da gibt es auch ein paar Verstrickungen. Britische Medien, unter anderem der Telegraph, haben auch von Verstrickungen bis hin zu Donald Trump mit der PTPA geschrieben. Da ist zum Beispiel eine persönliche Connection between Trump und der PTPA in der Form von Bill Ackman. Das ist ein Milliardär, Fund Manager, der einer von den zahlreichen finanziellen Unterstützern auch ist von Donald Trump und ein absoluter Tennis-Enthusiast. Und der Telegraph hat geschrieben, Ackman is understood to have helped support the PTPA during its development stage. Und Donald Trump hat ja auch, ist ein Golf-Freak, da versucht mit der Tour, die von Saudi-Arabien unterstützt wird, LIV Golf, schon Einfluss zu nehmen. Und die britischen Medien liegen jetzt auch nahe, dass es sein kann, dass da Donald Trump über die PTPA auch versuchen könnte, Einfluss zu nehmen. Also so groß sportpolitisch und dann politisch könnte das Ganze auch werden. Du hast ja auch noch ein paar Notizen gemacht, Gerd, zu dem Chef der PTPA.
Zu dem Executive Director Ahmad Nassar. Also es ging jetzt nicht um die Notizen, sondern der war auch zu Gast beim Surf-Podcast von Andy Roddick zusammen mit Vasek Pospisil, der, sage ich mal, aus Spielersicht da auch eine führende Rolle auch in der Kommunikation zu den Spielern einnimmt. Und ja, was da halt rauskam in dem Gastauftritt der PTPA in dem Podcast, kann man sich auch, wenn man da tiefer einsteigen möchte, gerne auch nochmal anhören. Gibt's natürlich bei Spotify und YouTube. Haben sie es einfach nicht geschafft, transparent darzulegen, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wer genau die Mitglieder sind, weil sie sagen, es gibt kein Antragsformular. Aber sie sprechen immer davon, dass sie mit 250 Spielern und Spielerinnen plus gesprochen haben. Aber sprechen heißt ja nicht, eins zu eins die Interessen abzugleichen und dann auch das Okay einholen, die dann auch vertreten zu dürfen oder zu sollen. Und sie können nicht genau benennen, wer wer Mitglied ist, wie viele Mitglieder sie haben und auch auf die Frage der Finanzierung, das ganze Thema, was du jetzt gerade auch schon in den Raum geschmissen hast, ja, haben sie mit einem Trading Card System geantwortet und da jetzt keine einfachen Antworten gefunden auf Fragen, wie das Ganze finanziert wird. Und wenn du keine einfachen, transparenten Fragen Antworten hast auf Fragen, dann wirkt es immer so ein bisschen suspekt, weil es nicht zu 100% so nachvollziehbar ist, wenn man dann nicht ja eine klare Vorstellung davon hat, was das eigentlich heißt. Und Interessenskonflikte entstehen natürlich auch dann, wenn gewisse Geldgeber im Hintergrund sind und wenn die nicht nach außen kommuniziert werden oder, wie gesagt, transparent sind, dann ja, wirkt das Ganze immer so ein bisschen suspekt und undurchsichtig und nicht ganz so greifbar.
Last but not least, die Sportschau hat in der Zusammenfassung so ein Q&A gemacht und hat gefragt, unter anderem, hören die Verbände denn partout nicht auf die Spieler? Also unabhängig von der PTBA, was wurde denn in der letzten Zeit gemacht? Und als Antwort war, doch einiges hat sich in den vergangenen Jahren für die Profis verbessert. Bei den Männern bekommen die besten 250 Spieler eine finanzielle Sicherheit. Falls sie ein gewisses Jahreseinkommen nicht erreichen, stockt die ATP bis zu einem Höchstsatz auf. Dazu wollte ich einmal fragen, funktioniert das, Wolli? Kannst du dazu was sagen?
Ja, das funktioniert absolut. Das ist ja das Baseline-Programm, wo die ersten 250 Spieler und Spielerinnen der Welt am Ende des Jahres, also du musst es in die ersten 250 schaffen, nicht im April, sondern bis Ende November, Stichtag Ende November.
Das warst du, oder?
Nee, ich war 254. Ich war,
Alter.
Ja, ich war ein paar Plätze raus und das hätte dann ein Mindesteinkommen von $100,000 garantiert. Du hättest dann 14 ATP-Events oder Challenger, Hauptfeld oder Quali spielen müssen im Folgejahr und dein gemachtes Preisgeld jetzt aus dem 2025 wäre dir dann auf die 100.000 angerechnet worden. Jetzt ist es halt so, dass bestimmt zwar.
Das heißt aber, das, ja. Hast du das schon mal erreicht, seit es das gibt?
Das ist jetzt erst das zweite Jahr, deswegen nicht.
Ja, okay. Nee.
Ja. Aber ich habe von Spielern.
Ja, warst du ja verletzt.
Ich habe von Spielern gehört, die es erreicht haben und dann auch in Anspruch nehmen mussten, quasi. Und das ist der Punkt, auf den ich jetzt zu sprechen komme. Mhm. 220 der 250 Spieler erreichen diese $100,000 Preisgeld. Einfach aufgrund der Grand Slam Qualis, aufgrund der ganzen Turniere, die sie spielen. Mhm. Das heißt, ja, die sind eigentlich drin, wenn du viermal Grand Slam Quali spielst und erste Runde verlierst, was glaube ich jetzt auch nicht die Regel ist, bist du schon bei roundabout 80.000 sein und übers Jahr kommst du dann über die auf, ja, über die 100.000. Deswegen sehen viele die Spieler und Spielerinnen dieses Programm, eher kritisch, weil es nach außen halt so propagiert wird, als wenn es jetzt der absolute Bringer wäre. Am Ende sind es halt 20, 30 Spieler, die davon Gebrauch machen und ja, sicher nicht 100.000 überwiesen bekommen, sondern halt manchmal nur 20, vielleicht manchmal auch 70.000, wenn sie jetzt wirklich sehr stark abfallen und da auch ein bisschen länger verletzt sind. Da gibt's dann auch nochmal eine Sonderregel bei Verletzungen, wenn du einige Monate aussetzen musst. Aber ja, insgesamt kann ich sagen, das Programm gibt's so, das funktioniert auch so, aber es wird halt marketingtechnisch besser genutzt, als es dann eigentlich wirkt.
Das ist auch deine Meinung?
Ja, finde ich schon. Also ich finde es eine super Sache, aber es ist halt nicht dieser, ja, deutsches Wort für Game Changer, so wie es halt nach außen getragen wird.
Ja,
ja, es ist wirklich für ein paar Spieler extrem hilfreich, aber die meisten in der Ranking-Region erreichen es sowieso und deswegen ist es für die nicht interessant.
Danke für die wirklich guten Insights, nicht nur jetzt bei der Antwort, sondern auch davor. Das ist ja das, was den Podcast auch ausmacht. Das wollte ich nämlich mal fragen, weil da kennst du dich natürlich viel besser aus. Und der zweite Punkt, den die Sportschau nennt, ist, die WTA hat jüngst einen Fonds für werdende Mütter unter den Spielerinnen aufgelegt, der diese bis zu 12 Monate finanziell unterstützt. dazu möchte ich sagen, dass das ein bisschen, oder das ist keine Kritik jetzt an dem Autor oder an dem Sportschau-Text per se, aber da hätte ich mir noch die Einordnung gewünscht, dass dieser Fonds, denn du hast es natürlich auch mitbekommen, Olli, ja von dem saudi-arabischen Fonds, also von dem PIF, so ist ja auch die Weltrangliste, die jetzt gesponsert wird, die immer größer werden. Es soll ja auch irgendwann ein Masters-Turnier in Saudi-Arabien geben, dass das von denen mit eingeleitet wurde und auch finanziert wird. Und dass die Spielerinnen, wenn sie auf diesen Fonds zurückgreifen wollen, praktisch gezwungen sind, dieses Sportwashing von Saudi-Arabien mitbetreiben zu müssen. Also auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass es sowas gibt, dass es das Geld gibt, weil es natürlich immer mehr werdende Mütter gibt und es jetzt schon zahlreiche positive Beispiele gibt. Wir haben oft darüber geredet. Ich wollte aber trotzdem auch nochmal euch mit auf den Weg geben, dass das trotzdem auch eine Form von Sportwashing ist, so wie es jetzt installiert wurde, und dass ich deswegen das auch kritisch sehe. Ja, intensive sportpolitische Themen sind immer wichtig, aber auch intensiv und zehren Energie. Wolli, wollen wir mal auf, wenn du nichts mehr ergänzen möchtest, natürlich nur auf Jakob Mensik blicken, den Sieger des Masters-Turnier in Miami, den überraschenden Sieger.
Ja, also eigentlich hatte ich jetzt noch mal eine Rückfrage an dich.
Dann machen wir das.
Wie du das einschätzt, aus deiner journalistischen Sicht, weil, ja, ich habe jetzt keine, weiß nicht, große Hoffnung ist vielleicht das falsche Wort. Also ich glaube nicht, dass daraus so viel entsteht, bin ich eher skeptisch. Weil ich
jetzt, aus was jetzt genau, Wolli?
Also aus der, bei welchem Punkt? Sowohl PTPA-Klage als auch Top-20-Brief, sage ich mal. Weil ich jetzt bei der PTPA jetzt auch nicht den Lösungsvorschlag sehe, wo alle da mit einem Gesicht waren noch rausgehen und was ein neuer Status dann wäre, wo man sagt, okay, die Ziele der PTPA sind erreicht worden, weil ja, ist wirklich schwierig. Am Anfang hört es sich irgendwie so an, als wäre es jetzt so ein direkter Angriff auf die ganze Tour und man fängt dann nochmal komplett bei fast null an und fängt bei allen Turnieren nochmal an mit Lizenzen und Verhandlungen. Aber ja, da sehe ich jetzt noch kein Szenario, was wirklich besser ist als aktuell, weil so schlecht ist es aktuell halt auch nicht.
Und was ist die Frage jetzt?
Ob du glaubst, dass daraus was, also dass das was bewirkt, wie du das einschätzt, ob du dir vorstellen kannst, dass sich da irgendwas bewegt, also, und in welcher Form es da ein Szenario gibt, was die Klagepunkte der PTPA irgendwie ja mit berücksichtigt oder verändert.
Also du hast schon vieles in den letzten 30 Minuten, finde ich, richtig eingeordnet und ich habe es ja auch versucht. Und ich fand es ganz interessant, diesen Halbsatz, den du gerade gesagt hast, vieles ist ja nicht so schlecht. Das ist halt eine Sache von Perspektiven. Wenn ich eins gelernt habe in den knapp, wie viel sind es jetzt, 8, 9 Jahren als Reporter auf der Profitour, dass du niemals alle Meinungen vereinen und befriedigen kannst in einer Form, dass du wirklich vorankommst. Also es gibt ja so oft so medienwirksame Punkte, die dann aufgegriffen werden und dann gibt es so eine Welle und die ebbt jedes Mal ab. Also ich mache mal ein Beispiel, Olea. Weißt du noch, als, ich weiß gar nicht, wie es war, aber hat nicht Roger Federer oder sein Agent irgendwann mal über Roger Federers Twitter-Account so zwei Sätze während der Pandemie rausgehauen, dass es doch gut wäre, wenn ATP und WTA fusionieren würden?
Ja, stimmt.
Kannst du dich daran erinnern?
Ja, erinnere ich mich, ja.
Und also, ne, bei aller Empathie, die ihr alle draußen für Roger Federer habt, sowas schreibt er jetzt nicht einfach mal wie Nick Kyrgios aus einer Laune heraus selbst auf sein Handy tippen, sondern das hat immer irgendwie eine sportpolitische, sponsortechnische, werbetechnische oder in dem Fall karrieretechnischen Hintergrund. Und das gab so einen großen medialen Aufruhr, und ja, weil das ja an sich eine gute Idee ist, ne? Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen, Gleichberechtigung, hast du nicht gesehen, wir sind der gleichberechtigste Sport und let's go. Was daraus passiert, Wolli? Und das war eine rhetorische Frage. Ja. Und da kann ich dir locker noch 6, 7, 8 andere Punkte nennen. Und die PTPA und die Forderung nach mehr, nach der Erhöhung des prozentualen Revenues für Tennisprofis, es wird nicht funktionieren. Die Turniere und die Verbände sitzen am längeren Hebel. Du wirst niemals alle Profispieler vereinen können. Also wenn es passiert, Chapeau für denjenigen oder diejenigen, die das schaffen. Aber du bist selbst Tennisprofi und du bist einer der Tennisprofis mit den größten sozialen Skills, die ich kennengelernt habe. Ich kenne zahlreiche Tennisprofis, die während sie Profi-Tennis spielen oder auf Turnieren sind, weitestgehend ausschalten und halt nur auf sich bedacht sind, was auch legitim sein kann, wenn man den größtmöglichen sportlichen, aber auch finanziellen Erfolg haben möchte in seiner Karriere. Und ich glaube einfach nicht dran, dass da große Dinge passieren und dass das weiterhin eine Nebelkerze bleibt, einfach weil die PTPA auch nicht vereint genug ist. Das ist jetzt meine kurze Antwort. Und nochmal, wenn ich 1 in 8 Jahren gelernt habe, ist das, dass es nie zu großen Entscheidungen kommt. Sei es im Anti-Doping-Kampf, sei es im Preisgeldkampf, sei es im sportpolitischen Kampf. Und die einzigen, die sich relativ gut durchsetzen momentan, sind Saudi-Arabien. Und die haben das nötige Kleingeld dafür. Und das ist traurig genug. Kommen wir mal zu... Stimmung runter. Versuchen wir mal die Stimmung wieder aufzuhellen. Kommen wir zu Jakob Mensik, dem Gewinner des Masters-Turniers in Miami, der im Finale den wiedererstarkten Novak Djokovic in 2 Sätzen geschlagen haben, den ich und in der vorletzten Folge Marcel Meinert haben wir auch viel über Novak Djokovic geredet, der gezeigt hat, hey, ich bin immer noch da, auch nach anfänglichen Problemen, sich durch das Turnier gekämpft hat ins Finale mit einer tollen Leistung. Und da aber von einem Zögling von ihm geschlagen wurde, also Novak Djokovic, das ist, glaube ich, keine Übertreibung, ist ein Mentor von Jakob Mensik.
Ja, jetzt in der Vorbereitung auf die Folge ist das Ganze natürlich noch mehr, auch aufgrund des Finals, in die Öffentlichkeit gekommen, einfach weil Djokovic in der PK nach dem Finale auch drüber gesprochen hat, dass er Jakob Mensik schon sehr lange kennt, sie sich schon mehrere Male für Trainingsblöcke verabredet haben, also Djokovic ihn eingeladen hat, was natürlich auch als junger Spieler nicht nur viel Erfahrung und irgendwo auch Selbstvertrauen gibt, aber halt auch einfach eine gewisse Confidence, ein Selbstvertrauen, dass wenn du halt von dem besten Spieler aller Zeiten mehrmals zum Training eingeladen wirst und der dir dann halt auch noch bestätigt, okay, du bist jemand, der sehr, sehr weit kommen kann. Das ist keine Garantie für irgendwas, aber ich glaube, da kann man schon extrem viel mitnehmen und man ist, glaube ich, aktuell in der Zeit vom Tennis angekommen, wo die klaren Turniersieger, die man schon vor der Woche bestimmen konnte, definitiv der Vergangenheit angehören. Mhm. Zwei der drei Großen haben jetzt aufgehört zu spielen und wie du schon sagst, Djokovic mischt immer mit und gibt immer wieder neue Szenarien, die man Woche für Woche analysieren kann, immer wieder sehr, sehr interessante Matchups, jetzt gegen einen Spieler, mit dem er, wie gesagt, schon vor einigen Jahren dann als 15-, 16-, 17-Jähriger trainiert hat, der jetzt auch mit dem Physio, mit dem ehemaligen von Djokovic, einem Serben reist und der sein erstes Future-Turnier in Allershausen gewonnen hat, Ende 22, das ist jetzt noch nicht mal 2,5 Jahre her. Und
Warst du da?
Nee, das Turnier habe ich nicht gespielt, aber innerhalb von der kurzen Zeit, ich meine, er ist ja jetzt auch gerade 19 erst, so durchzugehen, das schaffen nur Spieler, die dann eigentlich auch Richtung Top 10 gehen. Also Man hat es ja auch bei einem Fonseca gesehen, die letzten Monate, wie schnell das Ganze gehen kann. Dann wird ein Challenger-Turnier gewonnen, dann wird direkt die nächste Stufe genommen, auf ATP-Level direkt Matches gewonnen, dann auf einmal beim Grand Slam schon einen großen Sieg, irgendwie Top 10, Top 20 Spieler schlagen und dann auf einmal sind sie da. Ich glaube, er hat auch alles von seinem Spiel, um natürlich noch viel mehr von diesen Turnieren gewinnen zu können, auch auf anderen Belegen. Aber wir haben die letzte Woche über Jack Draper gesprochen, der jetzt ironischerweise gegen Menchik hier verloren hat bei dem Turnier. Aber die Zahl der Titelträger, die wird aktuell eher größer als kleiner. Und ich glaube, für alle Spieler, die in den ersten 20 wahrscheinlich positioniert sind, hat sich noch nie so eine große Möglichkeit aufgetan, nicht nur ATP 250 und 500er Turniere, sondern halt auch Masters und vielleicht sogar Grand Slam Turniere zu gewinnen.
Voll. Ich habe eine ganz interessante Geschichte zu Jakob Menchik. Ich muss die im nächsten Podcast nochmal detaillierter schildern, weil ich meine Notizen dazu nicht habe auf diesem PC. Aber ich war 2019 bei der U14-Europameisterschaft im tschechischen Most. Und da hat Jakub Menchik auch mitgespielt. Tschechien natürlich naturgemäß bei den Junioren sehr gut. Er war nicht im Finale. Ich werde dazu im nächsten Podcast nochmal was sagen. Aber woran ich mich erinnere, ist, dass ich war damals noch beim Tennismagazin, eine meiner letzten Stories, die ich für die gemacht habe. Habe ja dann 2019 das Handtuch geworfen und habe mich selbstständig gemacht. Und ich saß im Clubheim in Most mit einer Gruppe von jungen Tschechen, die ich interviewen sollte. Und da war auch Jakub Menchik dabei. Hab nur noch sehr vage Erinnerungen daran, aber die haben alle gar nicht natürlich den Mund aufbekommen, weil erster Reporter, dann noch Ausländer, mussten uns auf Englisch unterhalten, schwer genug. Aber das war mein erster Kontakt zu Jakub Menchik. Und ich werde nochmal meine Notizen durchschauen. Das hatte ich jetzt wegen der Krankheit vorher nicht die Chance zu. Und dann dazu auch nochmal was sagen. Aber weißt du, was ein interessanter Punkt ist? Weißt du, erinnerst du dich noch vor ein paar Monaten, wie groß der Hype um Fonseca war bei den Australian Open und als er dann ein 250er-Turnier gewonnen hat?
Ja.
Und im Verhältnis, wie niedrig der Hype jetzt eigentlich ist bei Jakub Menchik, der auch erst 19 ist und jetzt ein Masters 1000-Turnier gewonnen hat?
Das stimmt.
Zwei Fragen. Spürst du das, siehst du das genauso? Und wenn ja, woran liegt das?
Ich könnte mir vorstellen, dass man Menchik halt schon im letzten Jahr immer wieder auf dem Schirm hatte, weil er halt auch schon bei ATP-Turnieren dort für Furore gesorgt hat und da schon irgendwie auf den Zettel nicht der Buchmacher, aber der Spieler und Coaches und vom Tennisumfeld gekommen ist. Und diese Euphorie auf der Südamerika-Turnierreise, die halt durch die Fans dann halt auch nochmal so übertrieben dargestellt werden konnte bei Fonseca, hat, glaube ich, schon dazu geführt, dass man da irgendwie das Gefühl hatte, dass es mehr Superstar, weil die Fans halt fanatischer waren. Als er erst in Argentinien gewonnen hat, das 250er und dann nach Rio gegangen ist zum 500er, da ist natürlich einfach aufgrund der Mentalität, der Herkunft und so, sag ich mal, die Aufmerksamkeit viel größer. Und wenn die Stimmung auch im Stadion anders ist, hat man einfach, glaube ich, mehr das Gefühl, dass so ein richtiger Hype ist. Kann jetzt natürlich auch sein, dass nach dem Turnier in Miami viele Spieler und der Fokus dann auch schon auf die europäische Sandplatzsaison gelegt wurde, dass da einfach nicht so viel Zeit war, diesen Moment dann dort nochmal so auszukosten und aufzubauschen.
Ich habe noch eine ganz interessante Statistik über den Tschechen. Er hat in den Top 50 die größte Diskrepanz, was den Speed angeht, Wolli, zwischen ersten Aufschlag und zweiten Aufschlag. Ich habe es jetzt nur in Meilen pro Stunde. Sein erster Aufschlag sind 130 Meilen im Schnitt. Was denkst du, was der zweite im Schnitt hat? Also ist die größte Diskrepanz, der größte Unterschied in den Top 50?
Ja, jetzt muss ich das in den zweiten Aufschlag in Meilen.
Wir können es auch umrechnen.
Ich sag 90. Vielleicht 95.
Ja, es sind 95 Meilen.
Okay.
Wir können das auch gleich nochmal umrechnen für alle, die wie ich nicht so gut sind in solchen Sachen. Das machen wir gleich, aber ich will auf den Punkt hinaus. Im Finale gegen Novak Djokovic, Wally. Und wir wissen alle, dass trotz des ansteigenden Alters Djokovic immer noch mit der beste oder immer noch der beste Return-Spieler ist auf der Tour, hat Menzik seinen zweiten Aufschlag im Schnitt 14 km/h schneller gespielt. Zum einen, warum hat er die Größe des Diskrepanz in den Top 50? Es liegt daran, dass er den zweiten Aufschlag fast immer mit einem Kick serviert und da eher auf Sicherheit geht. Und wir wissen alle, dass Novak Djokovic mit einem relativ langsamen Kick-Aufschlag ziemlich viel Schaden anrichten kann in deinem Spiel. Und das wissend hat Menzik, der schon sehr oft auch mit, du hast es erwähnt, mit Djokovic Trainingswochen absolviert hat, mehr Risiko genommen in diesem Finale. Und das hat, war jetzt nicht der Hauptgrund, aber das hat dazu geführt, dass er da besser zurechtkam. Das hatte ich noch in der auch unter anderem gelesen.
Ja, ist sicherlich auch ein taktischer Punkt in der Matchbesprechung. Ja, essentielle Sache. Wie serviert man beim zweiten Aufschlag speziell gegen einen Spieler wie Djokovic, wo man halt weiß, okay, was sind die Stärken? Das ist ein Spielerprofil, glaube ich, so offen ist oder dass man so gut kennt wie kaum einen anderen Spieler, und ja, macht auf jeden Fall Sinn, da so drauf zu reagieren und das Tempo beim zweiten da zu erhöhen oder sich das vorzunehmen.
Mhm. Ansonsten, wenn man sich Artikel durchliest über das Finale und von Tennisanalysten, habe ich ein bisschen was gelesen, die einhellige Meinung ist, dass die Vorhand der schwächste Schlag ist von Jakob Menzik, die aber deutlich verbessert wurde in der letzten Zeit. Und wie so oft, wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen über Mira Andreeva geredet, wo ich immer gesagt habe, ne, man muss es in Relation zu dem Alter setzen, dass natürlich ganz, ganz viel Zeit und Raum noch für Verbesserung da ist und man das nicht so kritisieren sollte. Und auch hier möchte ich dazu sagen, wir reden über einen 19-Jährigen, der alle Zeit der Welt verdient, sein Spiel zu komplettieren, ne? Aber was jetzt auffiel in den Berichten ist, dass die Vorhand in Relation zu seinen ganzen anderen Stärken etwas abfiel.
Ja, ist ja fast schon typisch tschechisch oder ostdeutsche Schule. Ist meistens so, dass die Rückhand einfach schnurstracks ist. Meist unglaublich saubere Technik, auch eher flat gespielt. Und bei der Vorhand hat er halt einen etwas extremeren Griff, wo es dann auch interessant wird, jetzt in Adaption auf die Sandplatzsaison und den gestiegenen Erwartungen, natürlich der gestiegenen Aufmerksamkeit. Erstmal, wie schafft das jetzt von Hardcourt, sich auf Sandplatz vorzubereiten und sich da vor allen Dingen auch zu bewegen, und dann halt auf Rasen mit dem etwas extremeren Griff, wie kommt er dann da zurecht? Wird auf jeden Fall interessant sein, ja, das zu beobachten.
Was traust du Menzik kurzfristig und langfristig zu, gerade in Relation zu den anderen Spielern seines Peers?
Er hat ja schon auf die Kamera geschrieben nach dem Sieg: First of many. Also davon bin ich auch überzeugt, wenn er gesund bleibt, werden sich da so viele Chancen auftun, einfach wenn er in dem Alter schon so weit ist und es schafft, ja, einen der größten Spieler aller Zeiten, einen der besten Tiebreak-Spieler aller Zeiten in seinem ersten Masters-Finale direkt zwei Tiebreaks abzunehmen, und natürlich dadurch auch, dass der Aufschlag ihm so viele Möglichkeiten gibt, auch viele Matches zu gewinnen, vielleicht auch in ersten Runden, wo er sich nicht so gut fühlt, immer mal wieder quasi mit einer etwas schwächeren Leistung zu überleben und ins Turnier zu finden. Gut, also ich denke schon, dass er sicher in die ersten 10 gehen wird. Und
dieses Jahr?
Na, dieses Jahr
Naja, 1000 Punkte sind schon mal eine gute Grundlage dafür auf jeden Fall.
Ja, ich würde sagen, Top 15.
Was hat denn die Nummer 10 der Welt für Punkte? Ja,
das müsste ich nachgucken.
Ja, warte, das können wir doch machen. Ist doch hier alles gut. Weil, also ich finde das ein realistisches Ziel. Ich wollte nämlich eine andere Sache sagen. Die Nummer 10 ist momentan Alex Dimenor mit 3.335 Punkten.
Ja.
Und die 15 hat Arthur Fies 2.670. Ja, aber also, sag mal so, ein Masters-Turnier ist schon eine gute Grundlage, aber
absolut.
Was ich mal sagen wollte, erinnerst du dich noch an den jungen Alexander Zverev, der 2019 war da genauso alt? Vielleicht ein bisschen älter als Jakob Mensik, aber nicht viel. Das Masters in Rom gewonnen hat gegen Novak Djokovic. Relativ souverän. Und was für Mensik wie damals für Zverev gilt, ist jetzt natürlich diese Transition zu schaffen, die Sascha damals relativ schwer fiel, dann auch diese großen Spieler oder weit zu kommen bei Grand Slams. Ne? Das hat bei Sascha ja auch lange gedauert, bis er da, Entschuldigung, das Masters in Rom war 2017. Ja, also da war er 19 und im selben Alter wie Jakob Mensik. Und bei Sascha hat es dann aber noch relativ lange gedauert, bis er diese Konstanz auch bei Grand Slams geschafft hat. Ja, also mit Konstanz meine ich regelmäßig Viertelfinals, Halbfinals erreicht hat. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie diese jungen Spieler das jetzt alle bei Grand Slams hinkriegen, weil das ist halt nochmal ein anderer Schnack. Und das sehe ich sogar fast wichtiger als die Weltranglistenposition, die natürlich aber in direkten Einfluss zu dieser Debatte steht.
Ja, am Ende des Jahres 2017 stand Sascha 4. Also er.
Weil er natürlich alle Turniere, weil er natürlich bei den Masters und bei den normalen ATP-Turnieren super gut war. Aber guck dir mal bitte seine 4 Grand Slam-Turniere
an. Ja, das stimmt. Ja, ich habe ja nur gesagt, er hat es geschafft, deutlich in die ersten 10 reinzugehen.
Sascha war ein absoluter Topstar auf der Tour mit grandiosen Leistungen bei Masters und 500- und 250er-Turnieren. Und 2018 hat er dann, glaube ich, sein erstes Viertelfinale erreicht bei den French Open, wo er dreimal hintereinander 5 Sätze spielen musste. Ja, also jeder ist da ja natürlich anders. Und ich bin gespannt, wie diese ganzen jungen Spieler sich da machen.
Ja, auch interessant, die Story, dass er halt vorm Turnier Mensik jetzt in Miami.
Stimmt, das haben wir gar nicht
schon
erwähnt.
Schon den Zettel, den du immer ausfüllen musst, wenn du dich vom Turnier abmeldest, der den vom Physio noch gegengezeichnet werden muss, dass er den schon in der Hand hatte. Ja, und quasi nur noch unterschreiben und abgeben musste. Und noch einmal zum Physio gegangen ist für eine letzte Behandlung und es dann ja von Runde zu Runde besser wurde. In der Siegesrede hat er sich dann nochmal beim ATP-Physio bedankt.
Voll schön,
ja. Auch interessantes Detail, dass er, ich weiß nicht, ob er ein Physio dabei hatte die Woche, aber dass er dann halt zur Behandlung beim ATP-Physio geht. Also eigentlich.
Also ich denke mal nicht, weil sonst wird er niemals das so sagen,
genau,
glaube ich.
Ja, ja. Weil sonst würde er seinen eigenen
Physio
diskreditieren.
Das wäre dann das, was ich vorhin gesagt habe, mit, dass die alle keine sozialen Skills haben. Das würdest du zum Beispiel in der Siegerrede bei der Masters-Finale nicht machen. Aber die ganze Geschichte lautet ja auch so, dass er das schon, wie du den Zettel schon in der Hand hatte. Und es nur noch nicht abgegeben hat, weil der offizielle Schiedsrichter gerade essen war oder nicht verfügbar war. Und dann gab es wohl noch ein Gespräch mit dem Physio, der da in der Kantine war. Und dann, so ging es wohl, ja, dann probieren wir es nochmal. Und in der Behandlung soll es dann besser geworden sein. Also so sind die Mythen.
Ja, nee, ich glaube schon, dass sich das so abgespielt hat. Aber das Leben ist voller Zufälle. Und so, es können Kleinigkeiten, die du selber nicht beeinflussen kannst, können einfach dazu führen, dass du 7 bis 10 Tage später dann mit deinem ersten Masters-Triumph dastehst und dir eigentlich denkst, okay, es war eigentlich kurz vor knapp, dass das sicher nicht passiert. Verrückt.
Ja, soweit zu den Männern, beziehungsweise soweit zu dem Tschechen, der in Miami alles aufgewirbelt hat. Wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht. Wir hatten jetzt gerade 1,5 Stunden Pause. Ihr wisst das ja als StammhörerInnen, wir haben oftmals Probleme, unsere beiden Tagespläne übereinander zu legen, die oft manchmal gleich, manchmal konträr sind. Ich hatte ein, zwei private Verpflichtungen und du warst auch nochmal gerade auf der Turnieranlage. Was eigentlich machen?
Ich war beim Training kurz.
Ah ja, kurz mal einen reingesneakt. Ja,
ja, ich hatte heute nur eine kurze Gym-Session auf dem Programm, heute Nachmittag. Deswegen, aber das musste natürlich abgearbeitet werden. Und ja, bevor du jetzt wieder los musst, machen wir hier noch kurz, verwandeln wir hier noch kurz den Matchball.
Ja, heute ist wild bei mir. Wir haben heute Abend Aufstiegsspiel von der zweiten Mannschaft im Tischtennis, von der ersten Kreisklasse in die Kreisliga, und als Vorsitzende der DJK Loriswinkel habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und habe den Bus der Stadt organisiert. Habe ich vor ein paar Monaten erst erfahren. Ich weiß nicht, ob es das bei euch in den Kommunen gibt, aber hier in Österreich-Winkel ist ganz cool. Vereine, die hier ansässig sind, können sich einen 10er oder 11er Sitz, so ein Van, mieten, kostenlos. Man muss natürlich selbst tanken und dann zu den Events des jeweiligen Vereins fahren. Und das kann man auch relativ regelmäßig machen. Und das werden wir jetzt öfter, glaube ich, machen. Aber heute so ein Aufstiegsspiel, jetzt fahren wir, so eine Mannschaft, Tischtennismannschaft hat ja nur 4 Spieler, nicht 6, gab es eine Reform. Jetzt fahren wir heute da mit 10 Mann hin und auswärts und machen hoffentlich genug Stimmung, damit das klappt. Und in den Tag musste ich noch arbeiten, natürlich reinsneaken, und habe gerade noch meine Großmutter abgeholt. Und Wally, das wollte ich dir jetzt auch on air sagen, du wirst mich sagen, wie geht es überhaupt? Ich habe jetzt eine Kaffeemaschine. Ich hatte die ganze Zeit keine.
Und jetzt musst du dir während der Sendung einen Kaffee rauslassen.
Nee, den muss ich heute den.
Schmeckt
Abend
da wenigstens? Hast du Bohnen gefunden, die dir schmecken?
Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie sie heißen, und es ist auch eine sehr einfache Maschine von einem Supermarkt einfach, die im Angebot war. Habe ich jetzt auch zugeschlagen.
Okay.
Also wahrscheinlich, es reicht wahrscheinlich nicht für deine Ansprüche. Oder allgemein die Ansprüche des Tennisprofis. Ich habe sowieso das Gefühl, Rückschlagsportprofis sind sehr anspruchsvoll, was Kaffee angeht. Grüße gehen raus an Timo Boll, der reist immer mit eigener Kaffeemaschine. Struffi ist ja auch ganz vorne dabei, immer mit seinen Trainern oder mit seinem Team das beste Kaffee zu finden. Und du sneakst ja auch oder das ein oder andere Mal in deine Insta-Stories Kaffeebewertung rein.
Ja, das stimmt. Also ich meine, wenn man so oft von zu Hause weg ist, dann will man halt auch irgendwo Routinen haben. Und ich denke, viele können es nachvollziehen, wenn man sagt, ein guter Kaffee am Morgen bewirkt erstmal was Positives für den Tag. Und dann schaust du natürlich auf den Reisen, okay, wie können wir das Feeling von zu Hause irgendwie mitnehmen, wie können wir hier was finden. Du kannst dich auch toll über Kaffee unterhalten, ist ja eine Wissenschaft für sich. Und ja, zu Hause einen guten Kaffee zu trinken, wenn man dann mal da ist und da dann quasi die sichere Bank zu Hause hat, wo man weiß, der Kaffee, der jetzt da kommt, der wird mir sehr gut schmecken. Das ist auf jeden Fall Lebensqualität. Und wenn man da einmal anfängt einzutauchen, dann kommt man aus dem Kaffeesumpf nicht mehr raus. Dann wird man zum Nerd.
Das glaube ich, aber ist ja auch was Schönes, wenn man sich auf sowas einlassen kann. Ich habe Kaffee erst relativ spät so wertgeschätzt. In meinem Volontariat bei der Fuldaer Zeitung haben sehr viele Journalisten so 6-7 Kaffees am Tag getrunken. Ich dachte, wie kann man das überhaupt aushalten? Und dann habe ich mal so ein bisschen da reingesneakt in den letzten Jahren. Aber ja, wir kommen nochmal zum Damentennis natürlich. Und wir wollen uns beschäftigen, Wally, mit einer Newcomerin von den Philippinen, die ein sensationelles Turnier in Miami gespielt hat. Und ich habe einen sehr schnippigen Tweet gesehen, der ging eher zu Ungunsten des französischen Tennisverbands, weil in den Top 100 bei den Damen hat jemand geschrieben, hat Frankreich jetzt genauso viele Top 100 Spielerinnen wie die Philippinen. Ja. Damit wollte ich mal anfangen.
Ja, schöne Story. Also wirklich mal ein Ergebnis, was fast aus dem Nichts kommt. Also vor allen Dingen eigentlich in der Größenordnung bei der Kategorie sich wirklich die letzten Monate nicht wirklich angedeutet hat über die Ergebnisse von ihr die letzten Wochen. Und
Nennen Sie mal, wir haben sie noch gar nicht genannt, Alexandra Eala. Ich hoffe, genau. Ich spreche das richtig aus.
Genau, also ich habe mir ein paar Pressekonferenzen nach ihren Siegen angeschaut und muss sagen, sie ist unglaublich gut mit der Situation umgegangen, trainiert ja in der Rafa Nadal Academy und hat dann natürlich auch irgendwie Zugang zu erfahrenen Coaches und einem sehr, sehr professionellen Umgang. Und sie ist natürlich auch jemand.
Saß nicht auch Toni Nadal bei ihr in der Box? Ich habe das, glaube ich, gesehen.
Bei einem Match darauf angesprochen, hatte sie auch gesagt, sie weiß gar nicht, warum er jetzt da war oder ob er da Termine hatte. Sie wurde nur vor dem Match kurz in Kenntnis gesetzt, dass er wohl dazu stoßen wird. Und ja, also sie ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt aus dem Jugendbereich, hat das französische Turnier in also Le Petit As, das ist dieses ja renommierte U14-Turnier, wo sehr, sehr viele Spieler, die es später mal an die Weltspitze geschafft haben, dort schon für Furore gesorgt haben. Das hat sie damals gewonnen und 2022 Juniorin gewonnen bei den US Open. Also ist jetzt definitiv eine Spielerin, die man auch für das spätere Potenzial mit auf dem Zettel gehabt haben könnte. Aber es hat sich halt die letzten Wochen nicht wirklich angedeutet. Sie hat bei 60.000er Turnieren nicht wirklich weit gespielt. Und wenn du dann natürlich auf einmal bei einem Masters im Halbfinale stehst, das sprengt natürlich irgendwie alle Grenzen von dem, was du vorher dir ausgemalt hast. Und ja, ich finde, sie hat auch einen sehr, sehr erfrischenden Spielstil. Sie ist Linkshänderin. Was ich gesehen habe aus den Matches, retourniert vor allen Dingen zweiten Aufschlag extrem weit vorne. Also steht teilweise ein Meter im Feld. Und
geil. Das mag ich aber, sowas.
Geht viel vor. Und hier ist natürlich dann auch viel aufgegangen in ihren Matches. Und daran sieht man einfach wieder, wie viel Selbstvertrauen dann einfach ausmacht. Man wird ruhiger in seinen Entscheidungen. Man behält irgendwie öfters einen kühlen Kopf. Und das hilft einfach, sein Spiel zu verbessern. Ja? Also wenn die Sachen dann mal anfangen zu laufen, dann hat sich ja gezeigt, dass man es da auch mal bei einem Masters-Turnier wirklich weit schaffen kann. Hatte sogar Satzball gegen Pegula im ersten Satz. Also ist da auch nicht hingekommen, um dann irgendwie 6-2, 6-2 zu verlieren und Danke zu sagen, sondern hatte wirklich, Aktien in dem Match. Also ja, beachtlich und total erfrischend. Die Story ist auch, wie gesagt, vom Auftreten her ein sehr sympathisches Mädchen und hat die ganze Situation echt enorm gut gemeistert. Und ich finde es einfach echt cool, dass es immer wieder diese Fälle gibt, dass Spielerinnen, mit denen vor dem Turnier nicht viele gerechnet hätten, dann es auch wirklich weit schaffen. Also es ist auch nochmal eine andere Stufe als Menschik jetzt bei den Herren.
Du hast ja die gar nicht mal so guten Vorergebnisse erwähnt. Also natürlich muss man das ein bisschen differenzieren. Ne? Sie ist ein Top-Talent, du hast die guten Ergebnisse angesprochen, aber jetzt kurz im Vorfeld waren die gar nicht so gut. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, entweder du bist so eine Überfliegerin, die rasiert und gewinnt und zeigt es dann direkt auf dem nächsten Level, oder allgemein im Profi-Tennis, du brauchst halt so ein Durchbruch-Turnier, wo du irgendwie ins Rollen kommst, dass du dir einen Namen machst. Also, ne? Dass du musst nicht, also das ist irgendwie auch dieses Besondere am Profi-Tennis. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie drei Ligen aufsteigen musst, wie im Fußball, dass du erstmal von der Regionalliga 3 Jahre brauchst, bis du in der ersten Liga bist, weil du vorher nicht startberechtigt bist. Manchmal, egal wie groß das Turnier ist, wenn es Klick macht, bist du auf einmal ganz vorne, auch medial in der Gestaltung.
Ja, absolut.
Hast du mir nicht auch erzählt, dass sie, weil du ja auch die coolen Pressekonferenzen angesprochen hast, dass sie mit einer Margarita irgendwie beim Tennis-Channel saß oder so?
Nee.
Was aussah wie mit einer Margarita?
Nee, das war Sabalenka, also auf die wollten wir ja noch zu sprechen kommen.
Ach so.
Das war Sabalenka nach ihrem Sieg beim Interview.
Ja, dann kommen wir da gleich.
Genau.
Das habe ich verwechselt. Aber nochmal kurz was zu Le Petit. Nachts, wenn ich nicht schlafen kann, gucke ich mir manchmal echt coole Highlight-Videos an von Matches dort. Das kann ich euch nur empfehlen, weil da sieht man halt so wirklich pures Talent in einem frühen Entwicklungsstatus.
Und was kannst du den Leuten empfehlen, wenn sie nicht schlafen können, dann nachts Le Petit As Highlights zu schauen? Ja, oder also grundsätzlich, ich find das, wenn man mal das machen möchte, auch tagsüber. Ja,
du kannst auch tagsüber schauen, mein Gott, Junge.
Ja, ich wollte es nur das, klarstellen.
Ja, nee, es muss nicht, die Sonne muss nicht untergegangen sein, damit man das genießen kann. Nein, das Niveau ist teilweise echt schon wild da. Und es ist auch, deswegen ist gut, dass du es genannt hast, wer sich dort durchsetzt, das ist auch eine wichtige Referenz, ne? Also
ja, relativ,
auch ne? Immer wieder im,
also
nee, aber für so Sponsoren und Schlägerfirmen und Verbände, so wer da in dem Alter gewinnt, wird halt
ja, erstmal das ja, das ja. Ich dachte, ich, ja. Du meinst, wer dort gewinnt, hat quasi der Weg zur Weltspitze ist geebnet, weil das ist ja noch nicht mal bei den Grand Slam Siegern
U18. Da haben wir ja letztens drüber geredet. Ja, genau, da haben wir ja letztens drüber geredet, wie lang und
aber ich find's
wie steinig krass, der Weg ist, ja.
Wenn du teilweise die 14-Jährigen da spielen siehst, denke, gibt's ja Videos von Holger Rune, Rafa, wie ähnlich dann doch auch die Technik ist. Also du erkennst die Spieler halt. Weißt du, was ich meine? Nicht nur, weil du weißt, wer es ist, sondern du siehst irgendwie die Schläge und denkst, ja, hey, der hat eigentlich genauso gespielt. Natürlich, kleine technische Anpassungen passieren dann natürlich über die Laufe der Jahre, aber der Bewegungsablauf und ja, wie sich jemand bewegt, das bleibt eigentlich relativ ähnlich, diese Muster. Das ist schon interessant, finde ich.
Noch ganz kurz zurück zu Jala. Also sie war die Nummer 140 der Welt vor dem Turnier in Miami. Sie hat unter anderem geschlagen Ostapenko, Madison Keys und wie du schon angesprochen hast, Iga Swiatek. Swiatek wartet weiter auf ihren ersten Titel 2025. Also ist nicht so, dass sie total schlecht abschneidet bei den Turnieren, aber jetzt wiederholt im Halbfinale besiegt worden. Also diese totale Dominanz ist erstmal, stand jetzt, vorbei. Hat ja auch allgemein es nicht leicht und bei diesem Turnier wieder einen ganz, ganz blöden Vorfall gehabt. Also blöd ist eigentlich noch ein viel zu schwaches Wort dafür. Einfach total unangenehm. Ich zitiere mal die Sportschau. Vor dem Spiel gegen Eala, das ist vielleicht auch ein bisschen dann mit in die Leistung hinein gerutscht. Man kann es nicht genau bestätigen, aber ein Push war es bestimmt nicht. Vor dem Spiel war bekannt geworden, dass Swiatek von einem Unbekannten während einer Trainingssession bedroht und beleidigt worden war. Wie die BBC berichtete, hatte der Täter ihr zuvor Hassnachrichten über Social Media geschickt. Swiateks Team hatte den Vorfall der Turnierorganisation und der WTA gemeldet, daraufhin seien besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Das Team hat dann gesagt, wir sind sehr dankbar, also in der Stellungnahme, wir sind sehr dankbar, dass sofort darauf reagiert wurde. Konstruktive Kritik ist das eine, aber Bedrohung, Hate Speech und sogar Attacken während des Trainings, dies darf niemals geduldet werden. Wir beobachten ständig die Netzwerke, um solche Vorfälle zu entdecken. Und dann hat die Sportschau noch an den Vorfall vor ein paar Wochen mit Emma Raducanu erinnert, wo ein Stalker ja auch während des Spiels sogar ihr zu nahe kam. Also echt beunruhigende Szenarien und gut, dass da sofort reagiert wurde, aber ja, total unangenehm, dass sich fast immer Männer sowas rausnehmen. Und ich hoffe, und der Stalker von Raducanu wurde ja von allen Tennisturnieren ausgeschlossen weltweit und ich hoffe, dass ähnliche Maßnahmen in dem Fall auch ergriffen werden. Ja.
Ja, was mir da als erstes in den Sinn kommt, ist auch eher, dass der vielleicht gewettet haben könnte oder so.
Ja, die Kombination geht's immer, aber ich meine, das ist ja nochmal eine andere Dimension. Ja, also es ist ja schon schäbig genug, wenn du dich entscheidest zu wetten und du verlierst. Nachrichten über Social Media zu schreiben, dann auch noch schlechte Nachrichten oder richtig Hate Speech mit Beleidigung und Bedrohung. Aber dann wirklich als realer Mensch die Person zu attackieren verbal auf einem Turnier, diese Hemmschwelle zu überschreiten, ist halt unmenschlich. Und ich kann nur erahnen, wie schlimm das für eine Frau sein muss, auch unter den Umständen. Weil ich meine, das kannst du ja als Tennisprofi bestätigen, ne? Ihr tut alles 24/7, um sich auf dem Platz wohlzufühlen, ne? Und Energie zu haben und positive Energie zu haben für die Trainingssessions und natürlich dann auch für die Spiele. Und sowas ist ja, das konterkariert das ja aufs Übelste, ja. Also.
Ja, klar, weil die Gedanken, die dann halt kommen, ist, okay, beim Wetten geht's um viel Geld und vielleicht möchte er halt seinen Wettausgang beeinflussen mit einem schlechten Gefühl. Und wenn es halt um viel Geld geht, je nachdem, was da dann gesetzt wird, ich meine, das mulmige Gefühl würde dann halt entstehen, weil du halt denkst, dass jemand vielleicht dann später auch ja, dich nicht nur bedroht, sondern dir halt was antut. So. Weil er halt, ja, sag ich mal, sauer ist. Ja, wenn das halt schon mit Nachrichten losgeht, aber wenn dann halt vor dem Match schon jemand zu dir kommt, wie gesagt, da kann es halt schon um Summen gehen. Und so wie sich die Nachrichten lesen, sind viele, ja, sagen wir mal, not amused, dass die Wette nicht in ihre Richtung gelaufen ist. Und was dann der nächste Schritt ist, das möchte man sich einfach nie ausmalen. Aber wenn man dann halt in so eine Situation kommt, dann macht es natürlich ein mulmiges Gefühl.
Ja, voll. Also wir können jetzt nicht beweisen, dass da Wetten im Spiel waren bei dem konkreten Fall von Iga Świątek, aber wir kennen ja die Frequenz der Wetter und dass das in Relation dazu stehen könnte, ist auf jeden Fall nicht abwegig. Beim Damen-Tennis kommt dann halt nochmal die Konstellation dazu des Sexismus und der sexualisierten Gewalt von Männern oder einfach nur der Machtausübung, die ja auch schon eine Form von Sexismus sind. Ja, und schäbig ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Ich will jetzt auch gar nicht mehr Raum zu dem Thema geben. Lass uns den Podcast beenden, noch mit ein paar Worten zu, noch ganz kurz zu Eyala, was ich da noch cool finde. Einfach von den Philippinen, ne? Ohne den Philippinen zu nahe zu treten, aber wie so viele Länder natürlich ein Entwicklungsland, was Profitennis angeht und wie so viele SpielerInnen aus kleineren Ländern früh halt woanders hingegangen, in ihrem Fall jetzt in die Nadal-Akademie in Manacor und dort wirklich lange und hart gearbeitet und das ist halt mit der Weg zu gehen für diese Art von Spielerin und aber total cool für die Diversität, dass wir sie jetzt haben in den Top 100 und mal schauen, wie sie sich entwickelt. Das wollte ich noch sagen und dann zu Sabalenka kurz.
Ja, auch immer gut für den Tennismarkt, ne? Spieler und Spielerinnen in den Ländern
toll vermarkten, ja,
zu haben, weil die Tendenz natürlich schon so ist, wenn du, sag ich mal, einigermaßen gut spielst, dann bist du in den Ländern auch proportional bekannt.
Ja. Mhm. Ist nicht auch Osakas Vater von den Philippinen?
Bin ich mir nicht sicher.
Japan, ja, ist auch jetzt nicht entscheidend, aber ich versuche es gerade nachzugucken, aber Osakas Vater Leonard kommt aus dem Karibikstaat Haiti. Nein, das war falsch von mir. geklärt immerhin. Überleitung zu, wie war das letztens?
Ja, du hast dir 15 Rückmeldungen gerade selber, hast du Breakbälle abgewehrt, genau. Ja. Hast du gekontert, die sind jetzt nicht gekommen, ja, weil du es selber abgewehrt hast.
Stark, ich schneid's raus. kommen wir nochmal kurz zu Sabalenka und jetzt kann ich das sagen, dass sie sehr entspannt dort saß mit einem Kaltgetränk beim Tennis Channel.
Ja, richtig gut, ja.
Klar, sie hat natürlich jetzt auch beim letzten Turnier gegen Andreeva verloren und sie hat das Australian Open Finale verloren, aber jetzt durch den Masters-Sieg, also sie ist halt immer mit in der Verlosung, weißt du, was ich sagen will? Also sie ist schon die konstanteste Topspielerin im Jahr 2025. Ich glaube, das kann man so raushauen.
Absolut. Absolut.
Und sie lässt sich auch nicht, zumindest in der Öffentlichkeit, von dem, was man mitbekommt, von ihrem positiven Mindset aus der Ruhe, also das positive Mindset, diese Ausstrahlung ist halt immer da. Wenn man mal nochmal sich vor Augen führt, was sie alles auch miterlebt hat in den letzten Monaten und Jahren, ne, mit einem Todesfall von einem Ex-Freund, mit einem Suizid und mit bitteren Niederlagen und mit der totalen Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob das immer authentisch ist oder ob sie auch sehr, authentisch ist das falsche Wort, aber ich weiß nicht, ob sie auch einfach daran arbeitet, dass sie das immer nach außen hin auch zeigt, um sich selbst so ein bisschen ein Stück weit zu schützen und die Sicherheit zu geben, weil sie braucht ja, also ich finde, sie ist eine Spielerin, sie braucht diese Positivität und diese Ausstrahlung und dieses Ick und dieses so ein bisschen feiern und tanzen und weißt du, was ich meine? Ich glaube, sie braucht das ganz doll, um ihr Weltklasse-Tennis abzurufen. Ja. Das ist so mein Ansatz von Sabalenka.
Ja, voll. Aber ich finde irgendwie, es passt auch total zu ihr. Wie gesagt, dieses...
Ja, ja, ist nicht unauthentisch, aber ich glaube, nicht jeder ist immer... nicht jeder ist 365 Tage so positiv drauf. Und ich glaube, sie versucht das dann trotzdem bewusst manchmal rauszuholen für ihr Spiel. Weißt du? So meint ich das.
Ja, aber ich glaube, das kann einem auch echt nur helfen. Ich meine, wer diese Turniere dort spielt und dann auch noch diesen Blick für das Gute und Positive, natürlich neben den Niederlagen, die irgendwo dazugehören, aber für diese privilegierte Situation einfach hat, ich glaube, das kann nur förderlich sein für die Leistung. In ihrem Fall sieht man es, glaube ich, vor allen Dingen, wie sie sich dann, wenn sie gewinnt, dann halt auch völlig natürlich gibt. Wir hatten es jetzt angesprochen bei Tennis Channel, da schön in Miami beim Interview im Studio mit einem kalten Margarita-Getränk dort zu sitzen und mit dem Moderator und der Moderatorin da ein bisschen zu quatschen. Das sah schon ziemlich lässig aus und hat sich auf jeden Fall auch schmecken lassen. Du hast es angesprochen, definitiv die konstanteste Spielerin für mich dieses Jahr und hat auch, also es war natürlich ihr erstmal erstes Finale in Miami, dementsprechend auch der erste Titel. Und eine Statistik, sie hat 12 der letzten 24 Partien gegen Top-10-Spielerinnen gewonnen und das ist schon... Ja. Ein großes Ausrufezeichen im Hinblick auf das, was wir gerade gesagt haben. Ja. Mhm.
Sehr stark. Ich habe gerade nochmal nachgelesen, weil ich nochmal zum Schluss jetzt eine Aussage wollte, wer ist eigentlich Favorit auf die Sandplatzsaison und dann auf die French Open, weil natürlich hat Iga Swiatek die French Open 4-mal schon gewonnen, ne? Das muss man auch nochmal erwähnen. Und ich hatte ja gesagt, sie hat dieses Jahr noch kein Turnier gewonnen, Wolli, sie hat einfach seit den French Open letztes Jahr kein Turnier gewonnen. Und es ist ja eigentlich so wild, ne? Wenn du, also ich habe ja das eben mit dem Ex-Freund von Sabalenka erwähnt, ne? Was sie da durchmachen musste. Swiatek wurde jetzt bedroht. Ja, also es ist nicht immer nur der sportliche Element, ne? Wenn wir schauen, die Dritte im Bunde, mir fällt gerade der Name nicht ein, sag mal bitte kurz, die für Kasachstan startet.
Rybakina. Oder,
ja, genau, ja. Natürlich. Elena Rybakina hat auch mutmaßlich sexualisierte Gewalt mit ihrem Trainer, mit ihrem Ex-Trainer und ein Verfahren gehabt, ne? Also die Top 3 Spielerinnen, was die eigentlich auch für Belastungen außerhalb der Courts hatten und haben, ist nicht zu verachten. Aber kann Sabalenka auf Sand, also ist sie jetzt Favoritin auch auf Sand? Ist Iga Swiatek noch Favoritin? Also Madison Keys, die Australian Open gewonnen hat, ist ja jetzt auch keine Sandplatz-Spezialistin, außer es ist Charleston.
Ja, du sagst es, es spielen so viele Faktoren mit rein. Für mich ist Iga aber mit kleinem Abstand vorne, wenn ich jetzt jemanden auswählen müsste, aber grundsätzlich ist es schon offen. Also es gibt jetzt keine klare Favoritin für mich. Mhm.
Im nächsten Podcast werden wir uns wieder Alexander Zverev widmen und dann auch mal klären, ob er dennoch der Favorit für die French Open ist, weil wir ja schon vor vielen Wochen auserkoren haben, dass das eigentlich das Slam ist mit seinen besten Chancen. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und dann haben wir auch schon die ersten Erkenntnisse mutmaßlich der Sandplatz-Saison. Alexander Zverev trainiert, wie ich eingangs erwähnt habe, ja schon wie einige Spieler in Monte Carlo. Ich fahre jetzt zum Kreisklassenaufstiegsspiel in die Kreisliga. Wie sieht deine Abendgestaltung aus, Wolli?
Ich muss noch Tasche packen. Ich fliege morgen früh weiter nach Madrid. Dort steht das nächste Turnier an.
Das wieder so gottlos früh wie letzte Woche?
Ja, 9 Uhr geht der Flieger. Also
das ist besser.
6.30 Uhr aus dem Hotel los. Nee, also nicht mitten in der Nacht. Müssen jetzt auch langsam den Podcast beenden, weil du von der einen Seite hast dich auch nicht eingecremt, die Sonne durch dein Fenster, die wird immer intensiver.
Der Rollladen ist kaputt, der steht hier bei 60%, ich lasse den nächste Woche reparieren. Ich habe gestern wie so ein Opfer, habe ich ein Wespennetz, Wespennest aus dem Balkon befreit, bin da bei fast gestorben. Nee, es ging noch, aber ich habe Frühjahrsputz gemacht und dabei gemerkt, dass der nicht mehr richtig hoch und runter geht und dann, ja.
Hast du?
Deswegen werde ich gerade so rein. Also es lohnt sich auf jeden Fall. So blass war ich, glaube ich, noch nie auf YouTube, ne?
Ja, also ich möchte nicht, dass du hier Hautkrebs kriegst, deswegen verschieben wir den Rest auf nächste Woche und viel Erfolg beim Spiel.
Danke, Wally. Vielen Dank für deine Zeit und an euch für die Aufmerksamkeit. Das letzte Wort gehört wie immer dir.
Ja, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Und Janik hat es schon angedeutet, nächste Woche geht's weiter und schauen wir mal, was wir bis dahin für euch vorbereitet haben. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.